möchte aus meinerseits alle herzlich begrüßen und wir lesen gemeinsam aus Epheser 1, die Verse 18 und 19. Epheser 1, die Verse 18 und 19. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes bei den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus bittet in diesen beiden Versen darum, dass wir erkennen möchten, was uns in Jesus Christus eigentlich alles geschenkt ist. Zunächst einmal schreibt er hier, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Was ist damit gemeint mit dieser Berufung, von der hier die Rede ist? Mit dieser Berufung ist der Ruf Jesu gemeint, ihn als Retter anzunehmen. Die Grundlage dieser Berufung ist das Erlösungswerk Jesu. Jesus war bereit, unsere Sünden nach einem sündlosen Leben stellvertretend auf sich zu nehmen. Er war bereit, das göttliche Gericht, das uns hätte treffen müssen, am Kreuz von Golgatha über sich ergehen zu lassen. Und Gott Vater hat diesen Jesus auferweckt, Jesus lebt heute. Und dieser auferstandene Christus ruft jetzt die Menschen auf und sagt, bitte, nehmt doch das, was ich für euch erkämpft habe, an. Nehmt doch die Vergebung, die ich euch anbiete, nehmt die an. Und bitte nehmt doch mich als auferstandener Christus in euer Leben auf. Wie können wir diesem Ruf Gottes Folge leisten? Indem wir ganz bewusst einen Augenblick in unserem Leben haben, wo wir Jesus unsere Sünden bekennen. Und er vergibt sie uns. Und anschließend sagen wir, Herr Jesus, bitte komm du in mein Leben. Und Jesus wird bei mir einkehren. Eigentlich wunderbar. Dann haben wir also den Ruf Gottes angenommen, wenn wir wissen, Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Jesus hat in mir Wohnung genommen. Und jetzt steht hier, dass der Heilige Geist mich erleuchtet, wenn ich das gemacht habe. Denn Jesus kann gar nicht anders als durch den Heiligen Geist in mein Leben kommen. Also Jesus kommt durch den Heiligen Geist in mein Leben. Und jetzt erleuchtet der Heilige Geist mein Herz, dass ich erkenne, was ich alles geschenkt bekommen habe, dadurch, dass ich Jesus als Retter angenommen habe. Das erste Geschenk, das Jesus mir gegeben hat, ist, er hat mir alle meine Sünden vergeben. Ich bin rein vor Gott. Stelle man sich vor, also Gott hat Zugang zu meiner Vergangenheit. Keiner von uns hat Zugang zu seiner Vergangenheit. Wir müssen alle sagen, es war einmal. Und Gott kann mir alle meine Sünden vergeben, weil er Zugang hat zu meiner Vergangenheit. Und wunderbar, und ich möchte mal fragen, können wir uns noch darüber freuen, dass wir rein sind vor diesem heiligen Gott? Dass zwischen uns und Gott eigentlich nichts mehr als Wand dasteht. Es ist ja aber leider so, dass wir als Gläubige ab und zu noch sündigen. Und dann ist es entscheidend wichtig, dass wir diese Sünde Jesus bekennen und er reinigt uns wieder erneut mit seinem heiligen Blut. Und meine Frage ist nie an einen Gläubigen, bist du sündlos? Das ist eine komische, falsche, theologische Frage. Sondern die Frage ist, bist du rein? Bist du jetzt gerade rein? Vor dem heiligen Angesicht Gottes. Gott reinigt uns mit seinem heiligen Blut. Und zugleich, wir haben das vorhin sehr schön in Dialekt gesungen, die Ketten sind gesprengt. Ich bin dadurch, dass Jesus in mein Leben hineingekommen bin, bin ich erlöst. Freigesprochen von jeglicher Bindung an irgendeine Sünde. Ich bin also frei vom Aufbrausen. Einige sagen, das mache ich ab und zu einfach, das gehört zu mir. Also ich muss sagen, es ist mühsam, mit euch zusammenzuleben. Diese Aufbrauserei, das ist katastrophal. Wir sind frei vom Schmollen. Wisst ihr, dass jemand die Sprache verliert, 2-3 Tage, Katastrophe. Wir sind frei davon. Wir sind frei vom Streiten. Ich muss mit niemandem mehr streiten. Ich kann normal reden mit dem Ehepartner. Ich muss nicht streiten mit ihm. Ich bin erlöst. Das ist der Flott. Nicht ich muss mich erlösen. Ich bin erlöst. Und weiter ist es so, dass wir von jeglicher Sucht befreit sind, wenn Jesus in mein Leben kommt. Er macht mich frei vom Rauchen, macht mich frei vom übermäßigen Alkoholgenuss. Er macht mich frei von jeglicher Bindung an irgendwelche Sünde. Und ich kann manchmal nicht verstehen, dass einige Gläubige mit Süchten weiterleben. Und irgendwie sagen, ja, das, ich schaffe es irgendwo nicht. Wir schaffen das sowieso nicht. Jesus macht frei, nicht ich mache mich frei. Also nur, dass man das klar sieht. Er erlöst mich. Und weiter ist es so, dass wenn Jesus in mein Leben gekommen ist, dass ich eine neue Stellung habe vor Gott. Nämlich, ich bin jetzt ein Kind des Allerhöchsten. Ich bin ein Gotteskind. Stelle man sich vor. Ich bin ein Bruder oder eine Schwester von Jesus. Das ist unwahrscheinlich. Und wenn ich ein Gotteskind bin, kann ich jetzt mit Gott reden im Gebet. Er hört mich. Warum? Ich bin sein Kind. Jeder Vater hört seinen Sohn oder seine Tochter. Und ich kann mit Gott reden und er geht auf meine Gebete ein. Ich kann nur staunen, was Gott vermag. Und weiter ist es so, dass Gott ab jetzt mit mir redet. Und zwar redet Gott so dick, also die Bibel ist das Reden Gottes, ist eingegeben durch den Heiligen Geist. Ich mache es so, ich lese jeden Tag ein Kapitel in der Bibel. Und dann sage ich, bevor ich lese, rede Herr, dein Knecht hört. Habe ich übrigens von Samuel gelernt. Also rede Herr, dein Knecht hört. Und ich staune, wie Gott mit mir redet. Unwahrscheinlich. Und ich kann nicht verstehen, dass einige kaum die Bibel lesen, wenn sie gläubig sind. Das ist doch sonnenklar. Wenn ich ein Gotteskind bin, will ich die Stimme Gottes hören. Einige gehen durch den Wald und sagen, Gott, rede mit mir. Ich gehe nicht durch den Wald, ich lese die Bibel. Also, Gott redet durch sein Wort mit mir. Und ich bitte euch, lest eure Bibel. Ihr Kinder von Gott seid, will Gott mit euch reden. Und zugleich, wenn wir Jesus aufgenommen haben in unser Leben, ist es so, dass Jesus mich nimmt durch den Heiligen Geist und mich in seine Gemeinde einfügt. Die Gemeinde ist das Wunderbares, das wurde an Pfingsten wurde die Gemeinde ins Leben gerufen, ist eine weltumspannende Angelegenheit. Es gibt Gemeinde in Neuguinea, Gemeinde in Australien, Gemeinde in Südamerika, Gemeinde in USA, Gemeinde in der Schweiz. Und jetzt fügt mich Jesus in diese weltumspannende Gemeinde ein und sagt mir, bitte besuche jetzt eine örtliche Gemeinde, wo das Wort Gottes ernst genommen wird. Und ich freue mich sehr, dass ihr diese örtliche Gemeinde hier besucht. Ganz herzlichen Dank. Aber weil ich eingefügter bin in die Gemeinde, hat Gott gezeigt, ich kann nicht als Solo-Christ mein Leben gestalten. Also es ist nicht so, ich werde gläubig und dann fahre ich ein kleiner Panzerli zuletzt in den Himmel. Das geht nicht. Ich brauche die anderen Gläubigen, um schließlich das Ziel zu erreichen. Ich brauche die Gemeinde. Und ich habe Freude für alle, die, wenn ich hier die Gemeinde treu besuchen. Vor allem braucht ihr etwas, nämlich die Fürbitte der anderen Gläubigen. Ich habe es mir so vorgenommen, ich bete jeden Tag für die ganze Liste hier. Also geht ziemlich lange, aber immerhin, das ist einfach entscheidend wichtig, dass wir füreinander beten. Dass wir einander tragen im Gebet. Wir brauchen die Fürbitte der anderen. Und ich möchte euch fragen, für wie viele betet ihr jeden Tag aus dieser Gemeinde? Das ist eigentlich unser Auftrag, einander zu tragen im Gebet. Und vor allem ist es auch wichtig, dass wir treu die Gemeindeanlässe besuchen. Denn es steht etwas ganz Interessantes geschrieben. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ich habe schon oft darüber nachgedacht. Man könnte doch sagen, der Glaube kommt durchs Bibellesen. Nein, es braucht Brüder, die das Wort Gottes auslegen. Und ich sitze da und dann kann Gott mit mir reden. Plötzlich höre ich etwas und höre genau, was Gott mir sagen will. Und was mich auch sehr freut, ich versuche das, wenn irgend möglich, auch zu machen, dass man die Gebetsstunden besucht. Die Gebetsstunde ist das A und O des Gemeindebaus. Ich habe überall, wo ich Gemeinden aufgebaut habe, habe ich gesagt, nicht der Armin Bauerhofer baut Gemeinde. Jesus hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und er hat das nie an den Armin Bauerhofer delegiert. Er hat das selber, er baut die Gemeinde. Und deshalb kommen wir im Gebet zusammen und sagen, Herr Jesus, baue. Und dann staunen wir, wer baut. Unwahrscheinlich. Also ich muss schon sagen, ich habe in meinem Leben jetzt mehrmals gestaunt, wie Gott Gemeinde baut. Ich war tief berührt jeweils in Langenthal, wenn wir über 300 Leute waren in der Gebetsstunde. Und ich miterlebte, wie Gott Gemeinde gebaut hat. Was Gott gemacht hat. Also ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Was Gott tut, wenn wir im Gebet vor ihn kommen. Und wir gehören zur Gemeinde und wir wollen, dass die Gemeinde sich entfalten kann. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und jetzt schreibt hier Paulus weiter, dass wir doch erkennen möchten, welchen Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes bei den Heiligen ist. Es ist so, wenn wir die Gotteskindschaft erlangt haben, dass wenn wir sterben, wir im Himmel bei Jesus sein werden. Und jetzt sagt hier Paulus, ich möchte, dass ihr erkennt, welcher Reichtum mit dieser Tatsache verbunden ist. Dass wir dieses Erbe antreten dürfen. Es steht nämlich in Römer 8, Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Das wisst ihr alle aus dem alltäglichen Leben. Und dann geht es hier weiter, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi. Wir werden also mit Jesus zusammen die ganze Herrlichkeit ererben dürfen. Wenn ich sterbe, werde ich in eine wunderbare Herrlichkeit eingehen. Johannes durfte in der Offenbarung diese Herrlichkeit anschauen. Und jetzt schrieb er, ich sah unaussprechliche Dinge. Das war alles, was er gesagt hat. Und das ist genau das, wenn wir in diese Herrlichkeit eingehen werden. Werde ich sagen, ich finde keine Worte, um sie zu beschreiben. Das ist derart überwältigend schön, dass uns die Worte fehlen. Und das Zentrum dieser Herrlichkeit ist Jesus Christus. Stellt euch mal vor, ich darf dann Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das wird eine Begrüßung sein, das sage ich euch. Wenn Jesus mich im Himmel begrüßt. Wenn ich vor ihm stehen darf, das wird derart schön sein, dass wir das einfach kaum fassen können. Es steht in Jesaja 35, Vers 10, Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Und dann wird uns in der Heiligen Schrift gesagt, dass Jesus uns, wenn wir im Himmel sein werden, ständig umsorgt und führt und begleitet. Das steht nämlich so in Offenbarung 7, Vers 17. Denn das Lamm, das ist Jesus gemeint, der in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und leiten zu Wasserquellen des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wisst ihr, um einem Menschen die Tränen abzuwischen, braucht es Nähe. Ich kann das höchstens bei meiner Frau machen, sonst ist das überhaupt nicht möglich. Und Jesus sagt, und ich wische dir einmal alle deine Tränen von deinen Augen ab. Wenn dich im Himmel noch etwas belasten sollte, dann wische ich die Tränen von deinen Augen ab. Das sehen wir, wie nahe Jesus uns steht. Wie er uns helfen zur Seite stehen will. Ich habe mich schon oft gefragt, was wird uns im Himmel noch zu Tränen bewegen? Ich möchte eines sagen, was uns wohl zu Tränen bewegen wird, wenn eines unserer Kinder nicht im Himmel sein wird. Das wird unwahrscheinlich uns bedrücken und belasten. Dass jetzt wir sind hier und eines unserer Kinder geht in die ewige Nacht und Finsternis. Das ist etwas ganz, ganz Belastendes. Und noch etwas. Wir dürfen Jesus dienen. Schon hier auf der Erde beginnt der Dienst für Jesus. Das geschieht in der Gemeinde, in irgendeinen Diensten, die wir wahrnehmen. Denn die Gemeinde ist der Leib Christi. Und wir dienen jetzt schon Jesus. Und dann dürfen wir einmal Jesus dienen. Deshalb, es stand auf einem Grabstein, den ich gelesen habe, Ausdienst in Dienst. Also, ich diene Jesus jetzt schon hier auf dieser Erde und werde einmal ewig ihm dienen. Der Dienst für Jesus kann ich euch leider noch nicht sagen, was ihr genau machen werdet. Aber Jesus wird es euch sagen und sagen, hör mal, ich gebe dir jetzt einen ewigen Auftrag. Und wisst ihr, der Dienst besteht darin, dass wir mit Jesus einmal im tausendjährigen Reich auf dieser Erde herrschen werden. Ich weiß nicht genau, wie viele Städte ich einmal betreuen darf und wie viele ihr, das weiß ich nicht. Aber Jesus wird das uns zeigen. Und dann schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann werden wir ewig ihm dienen. Das wird unwahrscheinlich sein. Wir werden das kaum in Worte fassen können. Wir sehen also, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist etwas, das uns ewig überraschend begleiten wird. Das ist nicht etwas, das ich sagen werde, jetzt weiß ich's, sondern das ist eine Ewigkeit lang furchtbar interessant. Deshalb ist die Ewigkeit ewig, weil es so interessant ist. Also, das wird nie langweilig. Also, das sage ich euch. Und das wird unwahrscheinlich sein. Ewig immer dieses Überraschende zu erleben. Ewig immer wieder das. Ja, deshalb ist eben die Ewigkeit ewig. Um Gott seine Liebe bis ins Tiefste zu erfassen, braucht es eine Ewigkeit. Unwahrscheinlich. Und achtet mal, das ist uns alles geschenkt, wenn wir Jesus als Retter angenommen haben. Also, ich bin manchmal zutiefst überwältigt. Manchmal bin ich auf den Knien und sage, Herr Jesus, ich kann dir eigentlich in Worten gar nicht genug danken. Was ich jetzt schon habe und was ich einmal haben werde. Weil ich Jesus nachgefolgt bin. Weil ich ihn als Retter angenommen habe. So, jetzt haben wir gesehen, was wir in Jesus haben und was wir einst haben werden. Aber jetzt ist Paulus noch nicht zufrieden. Er sagt, entscheidend ist, dass wir jeden Tag Jesus erleben. Und deshalb kommt hier Vers 19. Was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Stellt euch mal vor, Jesus wohnt in uns. Und zwar wohnt er in uns mit seiner ganzen Kraftfülle. Ihr dürft nicht vergessen, Jesus ist Gott. Und er wohnt, da steht es geschrieben, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er wohnt in der Macht seiner Stärke in meinem Leben. Und jetzt ist entscheidend, dass Jesus mir hilft, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Einige sagen immer, weißt du, Armin, ich strenge mich an und versuche, Gott zufrieden zu stellen. Ich bete und ich lese die Bibel, gehe in die Gemeinde. Muss ich sonst noch etwas? Sag ich, du hast überhaupt nichts verstanden. Jesus in dir hilft dir, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das ist keine Verkrampferei. Also wenn wir das Gläubige als etwas Verkrampftes anschauen, haben wir das nicht verstanden. Jesus in mir ist die Kraftquelle, gläubig zu leben. Er ist die Kraftquelle. Und jetzt, wie zeigt sich diese Kraftquelle in meinem Leben? Jesus, gib mir die Kraft, unserem Nächsten in Liebe zu begegnen. Ich sage euch mal, wer die Nächsten sind. Das sind eure Eltern. Also ich habe meine Eltern nicht ausgewählt, ich hatte die plötzlich. Ich hatte 6 Geschwister, stellt euch mal vor. Ich habe die alle nicht ausgewählt, die waren schon da. Und dann gibt es noch sonst Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat. Der Ehepartner, klar, zum Glück konnten wir den auswählen. Und dann schenkt uns Gott Kinder. Auch das ist sehr überraschend. Staunt man, die Kinder. Und dann gibt es die anderen Gläubigen in der Gemeinde, die kann man auch nicht auswählen. Einige sind schon da, bevor ich komme, und andere kommen noch. Und jetzt gibt mir Gott die Kraft, diesen Menschen mit Liebe und Annahme zu begegnen. Wisst ihr, das schaffen wir nie aus eigener Kraft. Denn die anderen sind manchmal komisch, habt ihr es auch schon gemerkt? Also zum Glück gibt es noch uns. Also, aber die anderen sind doch recht mühsam. Also Jesus gibt mir die Kraft, den anderen mit Liebe zu begegnen. Und wie zeigt sich diese Liebe? Diese Liebe zeigt sich in freundlichen Worten, in anerkennenden Worten, zeigt sich in der Dankbarkeit und zeigt sich auch in der Hilfsbereitschaft, dass ich dem anderen einfach zu spüren gebe, du bist wertvoll in meinen Augen. Wisst ihr, wir können dem anderen auch zu spüren geben, du bist jemand Komisches, nur das Zweisch. Aber ich kann ihm auch zu spüren geben, du bist wertvoll. Ich kann nur staunen, dass es dich gibt. Und weiter zeigt sich die Liebe auch in der Geduld. Wisst ihr, manchmal müsst ihr mit den anderen auch ein bisschen Geduld haben, bis die anders werden. Und nicht immer drücken und sagen, jetzt machen wir vorwärts. Muss ich das dir noch 100 Mal sagen? Nein, wisst ihr, das ist aber mühsam. Also, habt mal ein bisschen Geduld. Dass Gott am anderen arbeiten kann und nicht immer so Druck macht. Liebe heißt, den anderen geduldig begleiten. Das ist Liebe. Und Gott befähigt uns dazu. Es ist eigentlich wunderbar. Und Gott gibt uns auch die Kraft, dass wir den Anfeindungen Satans mit einem Nein begegnen können. Wisst ihr, Gott lässt es zu, dass der Satan uns immer wieder anfechten kann. Warum? Weil ja die Kraftfülle Gottes in mir ist, dass ich mit einem Nein begegnen kann. Wenn der Teufel mich zum Rauchen verführen will, sage ich Nein. Zum übermäßigen Alkohol sage ich Nein. Zum ständigen Fernsehen sage ich Nein. Jesus hilft mir. Aber wisst ihr, der Teufel versucht mich auch zu verführen durch das Verhalten der anderen. Wisst ihr, es gibt Leute, ich sage euch, die können einem Vorwürfe machen, die stimmen gar nicht. Stimmen nicht? Mit dem rede ich kein Wort mehr. So mich zu behandeln, gute Nacht. Also so geht man mit mir einfach nicht um. Und das nennt man Unversöhnlichkeit. Wie viele Gläubige sind unversöhnlich, haben bestimmten Menschen gegenüber eine Barriere. Das ist vom Teufel. Und denen sage ich ganz sofort, bitte bete das unser Vater nicht mehr. Hier steht nämlich, und vergib uns unsere Schuld. Wie geht es weiter? Wie wir vergeben unseren Schuldigen. Ihr habt alle Schuldiger, wenn ihr auf der gleichen Erde lebt wie ich. Und dass wir ihnen vergeben, dass wir ihnen es nicht nachtragen. Und der Teufel versucht uns auch, dass wir eifersüchtig sind. Wisst ihr, jetzt hat der andere schon wieder ein neues Auto, hast du gesehen? Und mein alter Karren da. Also, und dann sind wir eifersüchtig auf das, was andere haben. Eifersucht ist etwas enorm Bremsendes im Leben, dass wir nicht eifersüchtig sind. Und einige werden verleitet zum Streiten. Der andere streitet mit mir. Ich kann auch streiten, wenn der andere streitet. Was meint der? Ich gebe ihm zurück und dann wieder, ja, so, nein. Wir sagen Nein, wir lassen uns vom Satan nicht verführen. Wir haben die Kraft in uns, zur Sünde ein Nein zu sagen. Stelle man sich vor, das ist also wunderbar. Welche Kraftfülle in uns ist. Und jetzt kommt das Wunderbare. Jesus in uns gibt uns die Kraft, das, was wir im Leben zu bewältigen haben, bewältigen zu können. Er gibt uns die Kraft zum Studium, wenn man im Studium ist. Er gibt uns die Kraft im Beruf, wenn man im Beruf steht. Er gibt uns die Kraft, den Haushalt zu bewältigen, wenn man im Haushalt steht. Er gibt uns zu allem die Kraft und zugleich das Gelingen. Das ist das Flotte. Also er gibt die Kraft und das Gelingen. Deshalb haben wir so Freude am Beruf. Und deshalb haben wir so Freude am Studium. Und deshalb haben wir so Freude an all diesen Dingen. Warum? Gott schenkt ja die Kraft und das Gelingen. Da kann man nur staunen. Und einige sagen, es ist mühsam, was ich alles machen muss im Beruf, es ist anstrengend und am liebsten würde ich gar nicht mehr hingehen, statt dass man sagt, ich gehe in der Kraft Jesu hin. Er ist meine Kraft. Er ist meine Hilfe. Und dass wir das wie in Paulus, dass wir diese überschwängliche Größe der Kraft Christi in unserem Alltag erleben. Und stellt euch vor, wir haben überfließend Kraft, dass wir uns neben all dem, wo wir uns einsetzen, im Alltag, in all den Bereichen, in denen wir hineingestellt sind, noch Kraft haben, uns hier für diese Gemeinde einzusetzen. Ich habe immer gestaunt, als ich hier Pastor war, wie viele neben all den Herausforderungen des Alltags treu die Gebetsstunden besucht haben, treu in den Bibelstunden waren, die Predigten besucht haben. Die hätten sagen können, du Armin, du bist vollzeitlich angestellt, du kannst das schon, aber wir haben einen Beruf, wir haben den Alltag und Gott gibt mir die Kraft, dass ich neben dem mich in die Gemeinde investieren kann. Das ist ein Wunder. Also ich möchte allen, die das machen, mal ganz herzlich danken, vor allem den Ältesten. Ich habe immer gestaunt, was die alles noch gemacht haben, so nebenher. Das ist also wunderbar. Dass wir uns in der Gemeinde einsetzen und einige helfen mit in der Hüte, andere im Kids-Treff, wieder andere in der Jungschar, wieder andere im Crossover, wenn ich jeweils in der Gebetsstunde da sitze. Ich staune immer über die Jungen, die da einer Kolonne da vorne stehen. Und erzählen, wie sie sich einsetzen in diesen Bereichen. Mir kommen manchmal fast die Tränen vor Freude. Wie hier Menschen sich in dieser Gemeinde investieren, neben all ihren alltäglichen Aufgaben, die sie doch haben. Und jetzt muss ich euch etwas sagen. Die Zeit, die wir hier in diese Gemeinde investieren, segnet Gott in ganz besonderer Weise. Dass wir noch gesegneter sind in unserem Alltag. Also ich muss das ehrlich sagen in meinem Leben. Wie Gott mich gesegnet hat, weil ich mich in die Gemeinde investiert habe. Und ich möchte, wenn einige sagen, ich möchte noch ein bisschen gesegneter sein. Ich habe jetzt euch die Türe gesagt, wo man durch muss. Also damit ihr besonders gesegnet seid. Und jetzt möchten die Eltern, Geschwister sagen, ich kann doch nicht mehr im Kids-Treff mithelfen. Jungschar schon gar nicht, ich kann nicht mehr springen und so weiter. Aber was ihr könnt, ist für diese Gemeinde beten. Bitte betet für diese Gemeinde, vor allem für die verantwortlichen Verkündiger hier in dieser Gemeinde. Für Matthias, Thomas und Manuel. Bitte betet für sie. Und betet auch für die Ältesten hier in dieser Gemeinde. Und ihr könnt ein riesiger Segen sein für diese Gemeinde hier. Ganz herzlichen Dank. Das ist aus der Kraft Gottes, die Gott uns da reicht. Wir haben diese Kraft, nicht aus eigener Kraft, das schaffen wir nicht. Aber wenn ich aus der Kraft Jesu heraus mein Leben gestalte, und dann ist es so, dass Gott uns auch die Kraft schenkt, das Schwere im Leben zu ertragen. Ich kenne euch zu wenig, aber eines weiß ich, jedes von euch hat sein Bürdeli, also hat etwas zu tragen. Ich weiß nicht genau was. Einige zum Beispiel haben gesundheitliche Probleme. Und sie wissen nicht, wie sich Krankheit entwickelt und wie das weitergeht. Und sie können sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir die Kraft schenkst, das zu tragen. Einige haben Probleme am Arbeitsplatz. Und irgendwie wissen sie gar nicht recht, wie sie das lösen sollen. Und sie sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir die Kraft schenkst, das zu tragen. Einige haben innerfamiliäre Probleme. Die kann man nicht so ausbreiten, das geht gar nicht, das ist innerfamiliär. Aber vielleicht hat man mit einem der Kinder große Probleme. Da kann man nicht an die große Glocke hängen, das tut einfach weh. Und jetzt kommen wir vor Gott und sagen, Herr Jesus, bitte erbarme dich über dieses Kind. Und ich nehme es aus deiner Hand, schenk du die Kraft, dass ich das tragen kann. Und wir wollen lernen, in der Kraft Jesu, das, was Jesus uns auferlegt, an Schwerem im Leben anzunehmen und zu tragen. So werden wir übrigens geformt als Persönlichkeiten für das Reich Gottes. Gott legt uns nie mehr auf, als wir tragen können. Denk daran. Gott legt nie mehr auf, als wir tragen können. Und das ist wunderbar. Er gibt mir die Kraft, das zu tragen. Und wir wollen nicht uns aufbäumen gegen Gott. Es tut mir manchmal weh, wenn einige sagen, Herr Jesus, warum lässt du das zu in meinem Leben? Was ist eigentlich los? Merkst du denn nicht, wie ich leide unter dem? Sondern, dass ich sage, Herr Jesus, auch wenn ich deine Wege nicht verstehe, aber eines weiß ich, du machst in meinem Leben keine Fehler. Und ich nehme es aus deiner Hand entgegen. Und dann weinen wir, gehen auf die Knie und weinen. Wie oft bin ich schon auf den Knien gewesen und habe gesagt, Herr Jesus, ich verstehe jetzt nicht diese Situation. Aber eines weiß ich, du hast mich lieb und legst mir nie mehr auf, was ich tragen kann. Und dann habe ich geweint. Gott macht keine Fehler. Und er gibt mir die Kraft, das zu tragen, was er mir auferlegt. Achtet mal, wenn wir anderen Menschen mit Liebe begegnen, wenn wir keine Sünde im Leben dulden und wenn wir einfach die Aufgaben in unserem Leben mit Freude erfüllen, aus der Kraft Jesu das Gelingen haben, und wenn die anderen sehen, wie wir das Schwere tragen, kommen die plötzlich auf uns zu und sagen, vielleicht ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, du, wie schaffst du das? Wie machst du das? Du bist immer noch freundlich zu uns, zuvorkommend zu uns und du hast doch auch schwer in deinem Leben. Und dann sagen wir nicht, weil das ist meine Persönlichkeit. Jetzt hat Gott euch das eingefädelt. Jetzt könnt ihr nämlich von Jesus reden. Und dem anderen zeigen, dass ihr das mit Hilfe von Jesus schafft. Und könnt ihm nach und nach den Weg zu Jesus zeigen. Wenn wir so leben, wie ich es jetzt dargelegt habe, können wir andere Menschen zu Jesus führen. Und wenn wir so leben, wie ich es dargelegt habe, dass wir anderen mit Liebe begegnen, dass wir einfühlsam sind zu den anderen, keine Sünde im Leben dulden und aus der Kraft Jesu unser Leben bewältigen, sind wir ein Vorbild für die anderen Gläubigen. Und wir brauchen dringend Vorbilder in der Gemeinde. Und dann kommen die jungen Gläubigen oder andere auf mich zu und sagen, du, wie machst du das? Sag ich, es steht doch geschrieben, dass die Kraft Jesu mein Leben erfüllt. Und ich lebe mein Leben aus dieser Kraft. Soll ich das erklären, wie das genau geht? Und dann betet man mit dem anderen und sagt, Herr Jesus, zeig auch ihm, dass du in deiner Kraftfülle in seinem Leben bist. Und dass du ihm jetzt hilfst, sein Leben zu gestalten. Und das brauchen wir. Gläubige, die ein Segen werden in der Gemeinde für andere Gläubige. Dass wir einander ermutigen und nicht sagen, weißt du, gläubig sein ist schwer. Also ich muss sagen, das kann ich nicht teilen. Ich muss sagen, gläubig sein ist wunderbar. Weil ich immer neu entdecke, wer Jesus eigentlich ist. Also manchmal muss ich sagen, Herr Jesus, wenn du jetzt da wärst, ich würde dich gerade umarmen. Wie du mir jetzt wieder geholfen hast. Wie du mir jetzt wieder beigestanden bist. Ich habe deine Kraftfülle wirklich erlebt. Das ist nicht Theorie hier. Paulus will sagen, jetzt bitte lernt doch aus dieser Kraftfülle heraus zu leben. Und nicht aus eurer eigenen Kraft. Ihr werdet, wenn ihr aus eigener Kraft versucht, immer sagen, jetzt habe ich wieder versagt. Jetzt habe ich wieder versagt. Ich habe wieder mit meinem Ehepartner gestritten. Ich habe wieder negativ über die gedacht. So leben wir. Aber wenn Jesus meine Kraftfülle ist, ist das total anders. Jesus ist wunderbar, wenn wir sehen, was wir alles in ihm haben. Und zusammenfassend habe ich ausgeführt, wenn wir Jesus als Retter annehmen, sind wir gereinigt vor dem heiligen Gott. Und wir sind Gotteskinder. Stelle man sich vor, ich habe die Stellung der Gotteskindschaft erlangt. Und ich werde einmal in eine wunderbare Herrlichkeit eingehen. Wir können nur staunen einmal, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und jetzt schenkt mir Jesus die Kraft, die ich brauche. Ich habe jeden Tag, kann ich aus der Kraftfülle Jesu leben. Und deshalb kann ich allen Menschen in Liebe und Annahme begegnen. Ich kann aus seiner Kraftfülle heraus, kann ich die alltäglichen Arbeiten bewältigen und das mit Freuden tun. Und ich kann dem Teufel, wenn er mich zur Sünde verführen will, mit einem Nein begegnen. Wenn ich das alles so darlege, muss ich sagen, merken wir nicht, wie unendlich reich beschenkt wir sind durch Jesus. Vergebung der Sünden, Gottes Kindschaft, eine wunderbare Herrlichkeit. Die ganze Kraftfülle Gottes ist in mir. Jesus beschenkt mich jeden Tag. Ich muss sagen, manchmal bin ich auf den Knien und weine nur, weil ich derart gerührt bin innerlich, wie Jesus mich beschenkt. Was er für ein wunderbarer Herr ist. Wie wunderbar es ist, ihm nachzufolgen. Und dass ich einmal erst noch in eine wunderbare Herrlichkeit eingehen darf. Und aus Dankbarkeit habe ich mich entschieden, weil ich derart reich beschenkt bin, dass ich mein Leben für Jesus lebe. Dass ich sage, Herr Jesus, aus Dankbarkeit, dass du mich derart beschenkst, will ich für dich leben. Du darfst mein Denken haben, du darfst mein Wollen haben, du darfst mein Gefühl haben, du darfst meine Glieder haben. Mehr habe ich leider nicht. Und sage, Herr Jesus, ich will für dich da sein. Und für Jesus da sein heißt letztlich auch für seine Gemeinde da sein, weil die Gemeinde ist der Leib Christi. Einige sagen, ei, wenn Jesus da wäre, dem würde ich kochen, dem würde ich putzen, dem würde ich das. Und sage, Jesus ist ja da. Nur der Kopf nicht, aber der Leib ist da, das ist die Gemeinde. Und wir setzen uns ein für die Gemeinde und setzen uns ein für seine Sache. Das ist mir ganz klar geworden. Früher habe ich gedacht, wie wenn Jesus da wäre, bis ich verstanden habe, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Dass eigentlich, wenn ich mich in die Gemeinde investiere, ich mich in Jesus investiere. Und ich möchte allen herzlich danken, die sich hier in diese Gemeinde investieren. Ganz herzlichen Dank. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich staune einfach über diesen Text. Ich staune, was wir in dir jetzt schon alles haben. Dass wir rein sind vor dir, dem heiligen Gott. Und dass wir die Gotteskindschaft haben vor dir. Und dass wir einmal in eine wunderbare Herrlichkeit eingehen dürfen. Und dass wir dir, dem ewigen, heiligen Gott, einmal dienen dürfen in alle Ewigkeit. Und dass wir jetzt schon erleben, wie du in deiner ganzen Kraftfülle in uns lebst. Dass wir in deiner Kraft die anderen Nächsten, die du in unser Leben gestellt hast, die Eltern, die Geschwister, den Ehepartner, die Kinder, die anderen Gläubigen in der Gemeinde, die anderen am Arbeitsplatz, dass wir sie alle mit Liebe beschenken dürfen. Weil du das möglich machst. Und dass wir dem Satan, der uns zur Sünde verleiten will, mit einem Nein begegnen können. Und dass du uns die Kraft schenkst, alle Aufgaben, die wir im Leben zu bewältigen haben, sei es im Studium oder im Beruf oder im Haushalt, dass du uns die Kraft schenkst, das mit Freuden zu tun und dass du uns sogar das Gelingen schenkst. Wir beten dich an. Und ich danke dir, dass wir derart reich beschenkt sind, dass wir uns noch investieren können in deinen Leib, in deine Gemeinde. Und ich danke dir für alle, die hier in dieser Gemeinde sich investieren. Sei es in der Hürde, im Kids-Treff, in der Jungschar, Ameisle, Crossover und in der Jugendarbeit, Ehe- und Familienarbeit, Seniorenarbeit, Ausländerarbeit. Ich kann einfach nur staunen und danken. Vergilt es jedem Reich. und vergilt es dem Matthias und dem Thomas und dem Manuel, die sich hier investieren in der Gemeinde, auch den Ältesten, die hier mithelfen. Du schenkst die Kraft, wir beten dich an und schenk, dass doch die Gebetsstunden hier in der Gemeinde noch besser besucht werden. Ich bitte dich, Herr Jesus, weil du diese Gemeinde baust. Wir brauchen deine Hilfe, deinen Beistand. Und ich danke dir, dass wir so reich beschenkt sein dürfen durch dich, Herr Jesus. Wir beten dich an. Amen.